Heute Morgen predige ich über einen Abschnitt aus dem Römerbrief, Kapitel 6, Vers 1 bis 11. Römer 6, 1 bis 11. Was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Barmherzigkeit und Liebe zu beweisen? Natürlich nicht. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? Oder wisst ihr etwa nicht, dass alle, die im Namen Jesu Christi getauft wurden, Anteil an seinem Tod haben? Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Denn wenn wir in der Taufe sein Todesschicksal mit ihm geteilt haben, so werden wir auch mit ihm leben. Damit steht fest, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden, auch nicht von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann, und davon sind wir überzeugt, werden wir auch mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferstanden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Christus ist wegen unserer Sünde gestorben, und zwar ein für allemal. Jetzt aber lebt er, und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch, und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde, lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Frage: Haben Sie schon mal den Nachlass eines Verstorbenen geregelt? Das heißt, diesen Gang zu den Ämtern, Versicherungen, eingelöst oder auch gekündigt, Stromversorgung abbestellt, auch Telefon, Fernsehen und Rundfunk abgemeldet, den Eiermann abbestellt, dass er die Sachen nicht mehr vor die Tür stellt, Zeitungen abbestellt, Konten aufgelöst, Abbuchungen widerrufen und dann vielleicht zuletzt auch noch die Wohnung aufgelöst. Ja, jetzt existiert dieser Mensch nur noch in Gedanken. Er ist nicht mehr erreichbar. Und das verwendet die Bibel hier eigentlich als Vergleich und sagt, wenn ihr euch taufen lasst, dann ist das eigentlich so, wie wenn dieses alte Leben, in dem das eigene Ego von Geburt an Präsident war, gestorben ist. Jetzt gibt es nur noch einen Nachruf, aber, ja so, das verschwindet ganz unter Wasser. Aber da taucht ja auch was wieder auf, und das ist dieses neue Leben mit Christus. Das heißt, in dieser Taufe kriegt ihr eigentlich einen Totenschein für euer eigenes Ego als Präsident des Lebens. Das ist passé. Und ihr bekommt eine Geburtsurkunde für dieses neue Leben mit Christus, das auftaucht. Ja, Jesus hat sich mit uns identifiziert, als er lebte und auch starb. Er sagte, dass er das nicht nur tut, irgendwo, weil die bösen Juden zu aggressiv waren, sondern er sagte, dass er das für uns tut, um unsere Sünde zu tragen, um uns einen Weg zu Gott zu öffnen. In den letzten Wochen gab es ja öfters mal ein Gewitter. Vor einem Blitz ist ja immer eine riesige Spannung da, bis der dann eingeschlagen hat, dann ist die Spannung aufgelöst. Und Sie können sich so eine Spannung mal zwischen Gott und uns vorstellen, diesen Gerichtszorn Gottes über Ihre und meine Fehler im Leben. Die Bibel nennt das Sünde. Und dieser Blitz hat sozusagen eingeschlagen, als Jesus am Kreuz hing. Und damit ist die Spannung zwischen Gott und uns aufgehoben. An einer anderen Stelle sagt die Bibel, wir seien mit Gott versöhnt. Ja, da ist ja keine Spannung mehr da. Durch seinen Tod. Aber das ist zu wenig. Wir würden gerettet durch sein Leben. Das heißt, Jesus hat durch seinen Tod mir die Ebene der Vergebung geöffnet, die Annahme durch Gott. Aber ich muss ihn, den lebendigen Jesus, kennenlernen im Gebet, um auch gerettet zu werden, sprich ewiges Leben zu empfangen. Beides ist wichtig, und hier wird es im Bild der Taufe dargestellt. Dieses Untertauchen, das alte Leben ohne Gott ist passé. Dieses neue Leben mit Jesus taucht auf. Es war damals sehr gut verständlich, dieses Bild. Denn im Judentum war es so, wenn jemand zum Judentum übergetreten ist, musste er ein Opfer bringen, als Mann beschnitten werden und sich taufen lassen, in diesem Fall sogar ohne Kleider, damit das Wasser wirklich den ganzen Körper berührt und sozusagen alle vorherigen Sünden erlassen sind, abgespült sind und ein neues Leben begonnen wurde. Die Griechen haben das auch verstanden, die hatten ihre Mysterienkulte, wo man mit irgendeinem geheimnisvollen Gott eins werden konnte. Mysterium heißt ja Geheimnis auf Deutsch. Mit irgendeinem Gott konnte man da eins werden und da gab es so Einführungsrituale, solche Weihen, die wurden mit dem Tod dieser Person gedanklich gleichgesetzt und dann sprach man von einem neuen Leben, einer Neugeburt. In manchen Fällen wurde die betreffende Person bis zum Kopf in der Erde eingegraben, ja, um wirklich zu zeigen, du bist jetzt eigentlich erledigt. Und dann sprach man mit dieser Person wie mit einem Kind, obwohl es ja ein Erwachsener war, weil es eine Neugeburt war, und gab ihr Milch zu trinken. Ein Bild, was also in der Umgebung auch der Christen sehr verständlich war, wenn sie von der Taufe sprachen, von einem Sterben und einem neuen Leben. Ja, was bedeutet das? In der Politik erlebt man das manchmal, dass irgendwo so ein Präsident abgesägt wird. Der ist dann politisch tot. Ja, der lebt noch, aber politisch ist er erledigt. Und dann kommt ein neuer. Und so vergleicht die Bibel das und sagt, euer Ego als Präsident des Lebens ist abgesägt, zählt nicht mehr, seine Unterschrift gilt nicht mehr. Aber wir haben einen neuen Präsident, das ist Jesus, der jetzt in eurem Leben Regie führen möchte. Ich war vor vielen Jahren mal in Amerika und habe da so eine Kampagne kennengelernt, die hieß I Found It. Ich habe es gefunden. Wir haben dann später, 10 Jahre verspätet, die auch hier in unserer Gemeinde durchgeführt, allerdings mit einem anderen Namen, die Aktion Neue Schritte. Und da hörte ich so ein nettes Erlebnis aus Amerika, wo einer auf dem Highway fuhr und hatte hinten so einen Mordsaufkleber auf der Stoßstange, I Found It. Aber nicht, stand nicht drauf, was er gefunden hat, sondern nur I Found It. Und da fuhr einer hinter ihm, scheint es hatten beide irgendwie Funk und die Nummer stand offensichtlich auch auf dem Auto drauf. Auf jeden Fall hat der andere ihn angefunkt und hat gefragt, und was hast du denn gefunden? Sagte er, I Found It, New Life in Jesus. Neues Leben mit Jesus. Und dann haben die sich unterhalten, sie fuhren ungefähr auf gleicher Höhe auf dem Highway und haben sich über Jesus unterhalten und dann gab es dort eine geistliche Geburt auf der Autobahn, das heißt, dieser andere hat während des Fahrens Jesus sein Leben anvertraut. I found it, new life in Jesus, neues Leben in Jesus. Ja, unsere Taufe, wir taufen ja meistens Säuglinge oder kleine Kinder mit ein paar Tropfen Wasser, drückt diese Symbolik dieses Untertauchens, dieses Absterbens und Wiederauftauchens eigentlich nicht mehr aus. Für viele ist es nur eine Art Einstieg in die christliche Erziehung, egal was man dann darunter versteht, und so eine Art Segenshandlung der Kirche. Aber die Frage ist natürlich, ob in unserem Leben sich etwas ausdrückt, dass dieser Jesus da ist. Kleiner Scherz zu einer Taufe, ich weiß, ich habe ihn schon mal erzählt, aber ich wiederhole ihn gerne. Ich kenne eine Dame, die heute etwas jünger ist als ich, aber damals natürlich noch ganz klein war. Sie wurde ökumenisch getauft, das heißt, sie wurde evangelisch getauft als Säugling, da ihre Großmutter aber katholisch war und damals noch glaubte, wie auch heute vielleicht manche, dass das ja doch die allein selig machende Kirche ist, hat sie in einem unbewachten Augenblick das Baby geschnappt und ist zum Priester gerannt und hat es dort katholisch taufen lassen. Jetzt gehört es also auch dazu. Und als sie dann Teenager wurde, hat sie durch Kontakt mit jungen Christen Jesus kennengelernt und ihn lieb gewonnen. Und dann ging sie zu den Baptisten und hat sich durch Untertauchen taufen lassen, eine Glaubenstaufe. Sie war also 3-mal getauft, nicht schlecht. Aber das Beste ist natürlich nicht, wie oft sie getauft wurde und mit wie viel Wasser und von wem, sondern dass sie mit Jesus lebt. Und das merkt man, wenn man sie kennenlernt. Das ist das Entscheidende. Nicht wann und durch wen und wie oft oder wie auch immer ich getauft wurde, sondern dass ich Jesus kenne, dieses neue Leben sich entfaltet. Jetzt wird es ein bisschen theologisch oder noch theologischer, je nachdem. Zu dem Begriff Tod sagt die Bibel im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 1, ihr wart tot in der Sünde und hier im Römerbrief steht, ihr sollt tot sein für die Sünde. Tod in der Sünde wart ihr und jetzt soll der Tod sein für die Sünde. Ich versuche das zu erklären. Der verlorene Sohn, diese Geschichte kennen viele, wo so ein Sohn alles im Leben verspielt hat und kam dann doch zurück zu seinem Vater. Und der Vater sagte, dieser mein Sohn war tot und ist wiedergefunden worden. Der war ja gar nicht tot, nur die Beziehung zu dem Vater war tot und die ist wiederbelebt worden. Und so sagt die Bibel, ist von Geburt an unser Leben in der Beziehung zu Gott tot. Das heißt, keiner hat Gott im Herzen, wenn er geboren wird. Die Beziehung zu Gott ist von Geburt an tot. Wobei ich persönlich glaube, dass auch die Taufe das nicht verändert. Da gibt es andere Meinungen, das ist mir klar. Auch durch die Taufe kommt Christus nicht in mein Leben. Es ist mehr so das Etikett, was da draufgeklebt wird, dass Christus jetzt der Inhalt sein oder werden soll. Aber das muss dann auch tatsächlich der Fall werden im Leben. Also die Beziehung zu Gott war tot von Geburt an. Und wenn ich jetzt Christus kennenlerne, dann soll dieses eigene Leben, das durch die Macht des Ego bestimmt wird, tot sein für die Sünde. Das heißt, ich soll nicht mehr sündigen, weil ich ja jetzt mit Jesus lebe. Also am Anfang die Beziehung zu Gott tot, die ist jetzt lebendig geworden durch Jesus in meinem Herzen. Und jetzt soll ich für die Sünde tot sein. Das heißt, jedes Mal, wenn ich sündigen möchte, mir überlegen, eigentlich musst du nicht sündigen. Jesus in dir kann das auch anders regeln. Wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus, muss sich in seinem Leben auf jeden Fall etwas verändern. Es sei denn, er wäre schon als Kleinkind durch seine Eltern zu Jesus geführt worden. Dann merkt man die Veränderung oft nicht, weil es so ein Übergang ist. Hans Bürki, ein Schweizer, sagte mal, wer behauptet, er sei zum Glauben gekommen an Jesus und bleibt in allem der Gleiche, der hat sich getäuscht. Das heißt, wenn Jesus in das Leben kommt, wird etwas verändert. Luther sprach mal davon, dass dieser alte Adam, das heißt dieses Ego, das gerne Regie führen möchte im Leben, ersäuft werden soll täglich und fügte dann hinzu, aber dieser Kerl kann schwimmen, das heißt, der behauptet sich immer wieder und setzt sich leider doch durch. Ja, die Frage ist, an der Stelle taucht ein Problem auf, eine Herausforderung in unserem Leben. Theologisch ist gesagt, dieser alte Präsident, dieses alte Ego der Selbstbestimmung ist in Gottes Augen eigentlich gestorben und dieses neue Leben in Jesus soll offenbar werden. Und wir stellen fest, das funktioniert in unserem Leben, in der Praxis manchmal nicht so, sondern der Alte setzt sich ganz schön durch. Martin Luther sagte mal, wenn der Teufel bei diesem Dr. Martin Luther an die Tür klopft, dann lässt er ihm sagen, der Dr. Martin Luther wohnt hier nicht, hier wohnt Jesus. Das heißt, wenn eine Versuchung im Leben kommt, ist die Frage, ob ich innerlich umstellen kann und sagen, die erreicht mich nicht, sondern die erreicht Jesus. Wenn mir das gelingt, dann habe ich die Lage gemeistert. Wenn es mir nicht gelingt, werde ich reagieren und diese Reaktion ist in Gottes Augen dann sicher falsch. Wir reagieren oft so, als ob dieses alte Ich noch das Sagen hätte und immer noch der Chef sei im Leben. Christliche Ich-Menschen sind auch für ihre Umgebung manchmal eine Frustration. Christsein ist manchmal so, dass wir denken, eigentlich sind wir ja nur Mitglieder in irgendeinem christlichen Verein, haben zwar so eine Art theologischer Überbau für unser Leben, aber in der Praxis funktioniert es ja manchmal gar nicht. Ich werde jetzt einen Psychologenwitz erzählen, ich hoffe, dass derjenige, der Psychologe ist, mir das verzeiht, und ihn aber auf Christen übertragen. Da waren zwei Männer, saßen an der Bar auf ihrem Hocker und tranken Bier. Der eine guckte so zufällig darunter und sah, wie es unter dem Hocker des anderen feucht wurde. Der beobachtete den Blick, sagte, es ist mir sehr, sehr peinlich, aber das passiert bei mir leider ab und zu mal, kann ich nichts dran ändern. Der andere sagte, weißt du, da muss irgendein psychisches Problem dahinter stecken, ich kenne da einen Psychologen, ich würde dir den sehr empfehlen, da mal hinzugehen, dann wirst du dein Problem gelöst bekommen. Gab ihm die Adresse. Sie trafen sich dann ein halbes Jahr später auf der Straße irgendwo wieder und fragte, und warst du bei dem Psychologen? Sagte, ja, das ist ein so klasse Mann, ich bin dir so dankbar, dass du mir die Adresse gabst und er hat mir so toll geholfen. Sagte, siehst du, das dachte ich mir, prima. Einige Zeit danach saßen sie mal wieder dort in der Kneipe auf ihren Barhockern und er guckte so rein zufällig darunter und es wurde schon wieder feucht. Der andere bemerkte den Blick und sagte, ja, du wunderst dich wahrscheinlich, Er sagte ja. Du hast doch gesagt, der Psychologe hätte dir so gut geholfen. Ich sagte, der hat mir auch unwahrscheinlich geholfen. Früher habe ich mich immer geschämt und jetzt fühle ich mich völlig frei. Gut, ist die Frage, ob das bei Christen nicht manchmal ähnlich ist, dass sich die alten Fehler durchsetzen. Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Wir wissen nur jetzt, Gott hat mich angenommen, eigentlich muss doch jetzt alles okay sein. Und die anderen stellen fest, irgendwo hat er sich nur selbst betrogen. Er ist gar nicht so anders geworden, wie er das dachte. Ich denke, dass Jesus Fehler nicht nur vergeben kann, sondern auch bereit ist, sie zu verändern. Dass er dieses Neuleben in uns auch führen kann. Ich zitiere heute erstaunlicherweise sehr oft Luther, aber da kommt gleich noch ein Zitat. Er sagte mal, hier stehe ich kann nicht anders. Sie kennen das, Gott helfe mir an, vor dem Reichstag in Worms. Wenn wir das Zitat wiederholen, dann würden wir ja oft in Gedanken sagen, hier stehe ich kann auch anders. Das heißt, ich bin durchaus auch in der Lage, nicht als Christ zu reagieren, sondern so, wie ich das schon immer getan habe. Und dann wäre es natürlich ganz schön, wenn wir Jesus einbeziehen würden und sagen könnten, hier stehe ich, Jesus kann auch das so machen, wie es richtig ist, und er kann nicht anders, als das Richtige zu veranlassen in meinem Leben. Ich nehme an, um das Beispiel zu wechseln, einige von Ihnen haben Fußball geguckt in der Lauf der letzten Wochen und da gab es ja sehr schöne Spiele und andere, die waren ein bisschen arg hart, manche auch ein bisschen brutal. Interessant beim Fußball ist, angegriffen wird immer derjenige, der den Ball hat. Wenn der den abgespielt hat, dann lassen Sie den wieder laufen und kümmern sich um den Nächsten. Und genau das wäre ja eigentlich das, was bei uns im Glauben geschehen könnte, wo uns sozusagen die Bälle zugespielt werden im Leben, dass wir sie weitergeben an Jesus und sagen, ich bin gespannt, wie du diese Sache regelst. Im Studium hatte ich einen Theologiestudent, der vorher Finanzbeamter war, inzwischen ist er Professor für Wirtschaftsethik, also für Wirtschaft, nicht nur Ethik, ein sehr fähiger Mann, der Jesus lieb hat, und er sagte etwas ironisch, mit einem gewissen Unterton natürlich. Wir hatten bei uns im Finanzamt einen Lieblingsstempel in der Abteilung. Das erste Wort hieß nicht und das zweite zuständig. Und immer, wenn wir ein schwieriges Problem hatten, haben wir unsere Unterlagen gewälzt. Vielleicht gab es ja die Nachbarabteilung, die dafür zuständig war. Da haben wir da so eine Umlaufmappe drum gemacht und den Stempel drauf, nicht zuständig, und weitergeschoben an die nächste Abteilung. Und er sagte, so müssten wir das eigentlich mit den Sorgen in unserem Leben machen. Stempel drauf, nicht zuständig und sie Jesus zuschieben und sehen, wie er das löst. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufging. Ein Bereich der Sünde in Ihrem und auch in meinem Leben sind falsche Reaktionen, wo wir denken, wir seien zuständig und auch als Christen wir einfach falsch reagieren, weil wir das nicht Jesus rechtzeitig abgeben. Und ich denke, das wäre ein Punkt, den man sich auch persönlich vor Gott einmal beugen kann, unter alle falschen Reaktionen im Leben. Ja, das gilt in vielen Bereichen, im Umgang mit Leuten, mit Sachen, mit Geld, mit Gedanken, Vorstellungen, Plänen und vieles mehr. Paulus sagte mal, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Und er sagte, ich lebe, aber nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Das heißt, er entfaltet sein Leben durch mich. Ja, an der Stelle sollten wir von diesem Gottesdienst mindestens zwei Dinge behalten. Einmal, dass diesem alten Präsidenten der Totenschein ausgestellt wurde. Es gibt nur noch Nachlass zu ordnen. Das heißt, der alte Präsident, das eigene Ego, ist abgelöst. Wir haben aber auch eine Geburtsurkunde bekommen für dieses neue Leben mit Jesus. Und das soll hemmungslos entfaltet werden, so dass andere auch spüren, es stimmt. Wir merken, an der Stelle haben wir ein Problem, weil dieser Totenschein zwar da ist, aber das alte Leben sich trotzdem regt. Da gibt es dann eine Verbindung, die Gott manchmal herbeiführt. Das ist ein relativ unangenehmer Vorgang, ein persönliches Zerbrochenwerden, wo einfach im Leben Dinge zerbrechen und man spürt, da wird aber etwas Neues freigesetzt. Ein Beispiel von einem jungen Mann, der Medizin studierte und Jesus sehr lieb hat. Er engagiert sich sehr in diesem christlichen Bereich, führt Gespräche, betreut Personen, versucht sie zum Glauben zu führen, setzt sehr viel Zeit ein und Energie und bereitet sich vor auf den Missionseinsatz im Ausland als Arzt. Und nachdem er das lange Zeit gemacht hat, stellt er fest, bei all dem, was ich so tue, kommt überhaupt nichts herüber. Irgendwie, es passiert gar nichts im Leben der anderen Leute. Vielleicht freuen sie sich, dass ich Zeit für sie investiere, aber so von Glauben kommt nichts herüber. Und da streckt er so gedanklich alle Viere von sich und sagt, jetzt kann ich nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr. Und in die Mission gehe ich schon mal gar nicht. Denn wenn es hier zu Hause nicht funktioniert, in der Mission wird es dann natürlich erst recht nicht funktionieren, wo ja alles viel schwieriger ist. Und da war es ihm so, als ob Gott ihm sagen würde, weißt du, darauf habe ich schon lange gewartet, lieber Jan, dass du endlich mal alle Viere von dir streckst und mich machen lässt und aufhörst, selber zu wursteln. Und es war ein Wendepunkt in seinem Leben. Christ war er schon lange vorher, aber jetzt spürte er, wie Christus anfing, ihn zu gebrauchen. Es kamen Leute durch ihn zum Glauben an Jesus. Er hatte einen sehr großen Einfluss, ein Freund von mir, namens Hartmut, hat ihn nur mal ganz kurz erlebt. Dieser Jan war gerade zu Gast bei ihnen zu Hause zum Kaffee trinken und als dieser Freund nach Hause kam, ging der gerade weg. Er hat ihm nur noch die Hand geschüttelt, aber der fragte ihn, sag mal Hartmut, wie sieht so eigentlich deine Beziehung zu Jesus aus? Auf Wiedersehen. Sache von 5 Sekunden. Und die Frage ist diesem Freund nachgegangen, sodass er ein Vierteljahr danach eine persönliche Beziehung zu Jesus anfing. Dieser Mann hat später viele zum Glauben geführt. Manche kennen seinen Namen, Jan Thomas. Er ist der Gründer der Fackelträger der Klostermühle, wo wir oft hinfahren. Eine Dame half er beim Reifenwechsel auf der Straße. Hinterher hat sie aber nicht nur den Reifen gewechselt gehabt, sondern auch ein neues Leben begonnen mit Jesus. Ganz erstaunlich, was Gott durch ihn tut, auch heute noch, obwohl er schon über 80 Jahre alt ist. Aber es war ein ausgetauschtes Leben. Am Anfang hat er sich nur abgestrampelt und dann hatte er diese Einstellung, Christus in mir, das ist das Entscheidende, dass es sich entfaltet. Ja, zusammengefasst, denken Sie an den Totenschein für das alte Ich als Präsident des Lebens, aber auch an diese Geburtsurkunde, dass ein neues Leben sich mit Jesus entfaltet, wenn Sie ihm dieses Leben anvertraut haben. Und beten Sie um Christus Wirklichkeit in Ihrem Alltag, aber auch in meinem. Herr Jesus, wir danken dir, dass du es ermöglichst, mit dir unterwegs zu sein im Leben und dass du die Dinge sicher besser regelst, als wir das alleine tun würden. Danke für deine Geduld und Treue, aber auch für deine erneuernde Kraft.